Ja, so schnell geht das. Und wir sind am Ende vom Maleachi angelangt. Also heute werden wir dort den Maleachi in unserer Predigtreihe beenden. Maleachi übersetzt Bote Gottes. Es ist anzunehmen, man geht davon aus, dass der wirklich so hieß. Es könnte aber auch ein Synonym sein, weil er einfach nochmal so der Bote Gottes ist. Letztes Buch im Alten Testament, sehr einfach zu finden, aber irgendwie kommt mir vor, selten gelesen. Mich hat es wirklich gefreut, dass wir uns jetzt die Zeit genommen haben, da einmal komplett durchzupredigen. Und ich muss sagen, ich habe es schon ein paar Mal gelesen, also ist mir nicht das erste Mal untergekommen, aber ich habe es wieder neu aufnehmen können und fand auch diese Reihe unter dem Titel Dialog mit Gott ganz treffend. Vielleicht hätte man sogar nennen müssen, Gott möchte mit dir reden, weil er ist der, der redet. Das Volk scheint dieses Gespräch gar nicht so gesucht zu haben. Denn sie werden ja immer wieder auf Punkte hingewiesen. Und so auch im Text von heute, aus Maleachi 3, bis dann von Vers 13. Damaris liest uns den jetzt einmal vor und dann werde ich das auslegen.
Maleachi 3, die Verse 13 bis 24. Trotzige Reden habt ihr gegen mich geführt, spricht der Herr. Und da fragt ihr noch, was haben wir denn miteinander gegen dich geredet? Nun, ihr sagt, es bringt keinen Vorteil, Gott zu dienen. Und welchen Gewinn haben wir davon gehabt, dass wir seine Gebote gehalten haben und uns in Trauerkleider vor dem Herrn der Herrscher gezeigt haben? Darum preisen wir jetzt die Übermütigen glücklich. Es ist ihnen nur gut ergangen, als sie gesetzlos handelten, sondern sie sind auch straflos davongekommen, als sie Gott versuchten. Als sich dann aber auch die Gottesfürchtigen miteinander besprachen, merkte der Herr auf und hörte ihnen zu. Und es wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchteten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Sie sollen mir, so der Herr, der Herrscher gesprochen, an dem Tage, wo ich es vollführe, ein Sondereigentum sein, und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Mann oder Vater schonend mit seinem Sohn verfährt, der ihm dient. Da werdet ihr dann wieder den Unterschied wahrnehmen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Strohstoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. So hat der Herr, der Herrscher, gesprochen, sodass von ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln, und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie gemästete Kälber und werdet die Gottlosen zertreten. Denn sie sollen wie Asche werden unter euren Fußsohlen an dem Tag, wo ich es vollführe. So hat der Herr der Herrscher gesprochen. Denkt also an das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb Satzungen, Verordnungen für das ganze Israel aufgetragen habe. Ihr sollt wissen, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Väter wieder zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit Bannfluch schlage.
Vielen Dank. Wir merken schon, ein ernster Text. Und wir werden jetzt so, ja, Stück für Stück da durchgehen. Gerade beim Durchlesen habe ich gemerkt, ich habe einen Vers aus Versehen gelöscht. Aber in der Bibel bleibt er drin, deshalb sieht man wieder, Folien sind ganz praktisch zum Mitlesen, aber wenn man die eigene Bibel dabei hat, mir ist bisher noch keine Bibel untergekommen, wo Verse fehlten. Und ich habe schon ein paar angeschaut, da sind alle drin. Wir hatten ja schon eine ganze Reihe und wir werden nachher nochmal drauf eingehen. Und eine Frage des Dienens ist so der Titel dieser letzten Predigt. Und mir war das, je länger ich mich da rein vertieft hatte, ein bisschen zu abstrakt. Und deswegen habe ich den Titel gewählt, wer Gott kennt, der will ihm dienen. Denn hier in unserem Text begegnen uns ja die klassischen zwei Möglichkeiten. Die Gottesfürchtigen und die Gottlosen. Kennen wir schon aus Psalm 1 und vielen anderen Stellen der Bibel und letztlich auch aus unserem Leben und in unserer Umgebung. Wer Gott kennt, der will ihm dienen. Soweit mal die These als Überschrift. Und ich bin überzeugt davon, dass es so ist. Und hoffe, dass es in uns so ist und bleibt und weiter wächst. Und Gott schaut in sein Volk und sagt, trotzige oder widerspenstige Reden habt ihr gegen mich geführt. Und die Menschen haben gefragt, wo tun wir das? Jetzt ist die Frage, entweder sind sie da völlig scheinheilig, dass sie sehr wohl wissen, dass sie es tun, aber sie denken, Gott geht das nichts an. Das ist die Frage, wie weit sie von ihm entfernt sind. Und dann sagt Gott ihnen, was er gehört hat. Und spätestens dann muss man doch irgendwie wahrnehmen, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Wenn man merkt, Gott sagt mir das, was ich nicht zu ihm, sondern irgendwie halb im Geheimen gesagt habe. Ja? Und dieser Satz in Vers 14, nun, ihr sagt, es bringt keinen Vorteil, Gott zu dienen. Welchen Gewinn haben wir davon? Das ist unsere Welt. Den Satz, was habe ich davon, mit Gott zu leben, hat mir schon eins zu eins nach einem Vortrag im Rahmen der ÖSM in Graz eine junge Frau gesagt, was habe ich davon? Brauche ich nicht. Mir geht es so gut, ich brauche das nicht. Und diese Antwort ist letztlich so alt wie die Menschheit. Und hier haben wir sie eins zu eins vor uns. Es bringt keinen Vorteil, Gott zu dienen. So kann man als Mensch denken, aber es offenbart etwas über diesen Menschen. Wer steht hier bei diesem Mensch im Mittelpunkt? Er selbst, das dicke Ego, steht im Mittelpunkt. Es geht um mich. Was lehrt Jesus uns im Vaterunser in den ersten drei Bitten? Er lehrt uns, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Es geht gar nicht um mich. Wenn man ein bisschen nachdenkt über die Menschheitsgeschichte, kommt man eigentlich sehr schnell darauf, dass es nicht um mich gehen kann. Weil, wir schreiben jetzt das Jahr 2021, ich bin 1968 geboren. Nehmen wir mal grob an, Adam und Eva irgendwo jenseits von 4000 vor Christus. Also die meiste Zeit, weitaus meiste Zeit der Menschheitsgeschichte war ohne mich. Ich bin nur ein Pünktchen unter 7 Milliarden und in der Zeitgeschichte auch nur ein Pünktchen. Aber in unserer Vermessenheit unseres Denkens, und das haben wir Menschen wirklich in uns, ist das ganz tief. Es geht um mich. Um wen sonst? Die ganze Welt, singt ja, gibt es ein schönes Lied, die ganze Welt dreht sich um mich. Aber es ist nicht wahr. Die Sonne dreht sich auch nicht um die Welt. Es ist anders. Aber die hier haben genau das, es bringt mir keinen Vorteil, Gott zu dienen. Man könnte auch anders fragen. ist Gott es wert, dass ich ihm diene? Und man würde zu der Antwort kommen, natürlich, er ist es wert. Aber dieser Ansatz ist hier bei diesen Menschen nicht mehr drin. Ja, welchen Gewinn haben wir davon? Ja, eben es geht um mich und meinen Gewinn. Das sind die Kernfragen, die diese Menschen hier beschäftigen. Und ich hoffe und bete, dass wir diese Fragen nicht zum Maßstab unseres Lebens machen. Ja. Und die Fragen, was haben wir davon, dass wir seine Gebote gehalten haben? Und das, was ich bisher im Maleachi gelesen habe und sag mal, in den anderen Zeitzeugen, so in der Zeit von Maleachi lebt ja auch Nehemia ungefähr, Esra vielleicht noch. Naja, sie sagen zwar, was haben wir davon, dass wir die Gebote gehalten haben, aber die Selbstwahrnehmung scheint doch etwas trügerisch zu sein. Nach dem, was ich lese, waren es wenige, die Gebote gehalten haben, wenn überhaupt. Sondern Gott in seiner Gnade hat ein Volk, das schon einigermaßen weit von ihm entfernt war, aus Babylon zurückgebracht nach Jerusalem. Aber so die heiligen, treuen, hingegebenen Nachfolger Gottes waren das nicht, was man da entdeckt. Wir haben uns ja die letzten Wochen damit beschäftigt. Aber sie denken, sie hätten das gehalten und denken, ja, es hat nichts gebracht. Was haben wir davon, dass wir uns in Trauerkleidern vor dem Herrn der Herrscharen gezeigt haben? Und dieses Wort, ich habe es ein bisschen untersucht und wollte das etwas anders, aber es steht eben dort Trauerkleider und das ist genau ein Bild dafür. Sie haben Trauerkleider angezogen, aber sie waren nicht demütig, sondern sie waren hochmütig mit einem traurigen Gewand. Das kann man sich sparen. Das durchschaut Gott sofort. Ja, sie haben Gottesdienste gefeiert und ihr Herz hat sich gefragt, was habe ich davon? Und das passt nicht. Und das hält Gott ihnen hier vor Augen. Und dann sind sie zu dem Schluss gekommen, darum preisen wir die Übermütigen glücklich. Sie haben schon noch gemerkt, es ist eigentlich übermütig, Gott zu verachten, Gott zu misstrauen. Das ist ja für einen vergänglichen Menschen, so über Gott, den Ewigen, zu denken, ist eigentlich nicht gut. Und Übermut tut selten gut, ja, sagt der Volksmund. Und hier stimmt das. Das haben sie noch gemerkt, aber sie sagen, na, das ist doch der bessere Weg. Gottlos zu leben, ja, ist der bessere Weg. Es ist ihnen nur gut ergangen, als sie gesetzlos handelten. Ja, es ist ihnen nicht nur gut ergangen, als sie gesetzlos handelten, sondern sie sind sogar straflos davongekommen, als sie Gott versuchten. Und dieser Gedanke ist auch heute weit verbreitet. Gott straft ja nicht. Warum sollte ich ihm gehorchen? Ja. Die Gnade Gottes, und das schreibt Petrus schon in seinem zweiten Brief, die Gnade und Langmut Gottes wird als Schwäche ausgelegt. Sie wird betrachtet, der tut sowieso nichts. Dieser Irrtum ist fatal. Aus der Rechtsprechung weiß man, es bewirkt am meisten, wenn die Strafe sofort kommt und nicht erst Jahre später. Wenn ein Straftäter sehr, sehr, sehr lange in Untersuchungshaft sitzt und irgendwann dafür bestraft wird, dann hat sich in seinem Inneren schon eine Selbstrechtfertigung und alles zurechtgelegt, da bewirkt die Strafe kaum noch was. Wenn ich zu schnell durch Kapfenberg fahre und werde an der Brücke geblitzt und muss sofort zahlen, ja, dann trifft das eben am schnellsten. Nur ein Beispiel. Ja. Das ist mir jetzt nicht heute passiert. Und die Leute sagen auch, das macht ja gar keinen Unterschied. Ja. Was haben wir davon? Gott lässt die ja davon kommen. Wir haben die Gottlosen beobachtet. und es passiert ihnen gar nichts Schlimmes. Das, was angedroht ist im 5. Buch Mose, zwischen Segen und Fluch, passiert gar nicht. Das Problem ist, dass der Mensch nicht so gerne langfristig denkt. Gott hat nicht gesagt, wenn du montags das tust, werde ich dich mittwochs abends bestrafen. Sondern seine langen Zeiträume machen uns da manchmal zu schaffen. Aber wenn das Volk ein bisschen nachgedacht hätte, sie waren vor ein paar Jahren erst aus dem Exil, aus der Verbannung in Babylon zurückgekommen, dann hätten sie sehr wohl merken können, Gott handelt. Es war nicht völlig lebensfremd. Aber sie haben das schon wieder verdrängt. Das ist die erste Gruppe und jetzt machen sich natürlich auch die Gottesfürchtigen Gedanken und man merkt auch hier, es gab schon zwei Gruppen im Volk. Es gab die, die sich entschieden haben, letztlich gottlos zu leben, übermütig, und es gab auch noch die Gottesfürchtigen und auch die reden miteinander. Was sie genau geredet haben, ob die das reden vorher, was sie genau geredet, aber auf jeden Fall, Gott hört, das finde ich hochinteressant, deshalb habe ich es auch unterstrichen, als sie miteinander sprachen, merkte der Herr auf und hörte ihnen zu. Und er merkt, die Gottesfürchtigen brauchen eine Ermutigung. Sie brauchen meine Unterstützung, dass die nicht auch noch einen falschen Weg einschlagen. Und er teilt uns mit, dass die Gottesfürchtigen, die, die ihn fürchten, ihn ehren, ihn lieben, dass die in ein Gedenkbuch, ich würde sagen, es ist ident mit dem Buch des Lebens, dass sie in ein Gedenkbuch vor Gott eingeschrieben sind. Für die, welche den Namen, den Herrn fürchten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Wir erinnern uns, die zweite Predigt, Karl hat sie gehalten, eine Frage der Ehre. Ja, wem gibt das Volk Ehre? Ehren sie Gott noch? Und hier sind welche, die haben Hochachtung vor Gott. Und es gibt auch in unserem Volk und Land gibt es Menschen, die gottesfürchtig sind, die eine gewisse Hochachtung vor Gott haben. Und es gibt Menschen, denen das völlig wurscht ist. Und es gibt Menschen, die ihn verachten. Und Gott sieht das, er sieht in die Herzen. Und das macht dieser Text auch deutlich. Er hört, was die Menschen sagen. Und er sagt dann, sie sollen mir... Und dann ist das wie eine Beschwörungsformel nochmal, so hat der Herr der Heerscharen, ja, ein Titel für den Allmächtigen, wir werden demnächst mal über ein paar Gottesnamen Predigten haben. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen, an dem Tage, wo ich es vollführe, sollen sie mir ein Sondereigentum sein. Das ist ein ganz interessantes Wort, ein persönliches Eigentum, aber man sieht hier, es ist eine ganz starke Beziehung, wo Gott sagt, die gehören mir und die werden nicht einfach zum Volk gerechnet, was dann wieder einer Strafe ausgesetzt wird. Und ich musste denken, wenn man jetzt weiterliest, ja, ich will schonend mit ihnen verfahren wie ein Mann, und Menge hat da diese Anmerkung, gleich Vater, schonend mit seinem Sohn verfährt, der ihm dient. Also ein gehorsamer Sohn, ein Sohn, der die Interessen des Vaters wahrnimmt. Und da werden wir erinnert, eben auch an diese Predigt, bin ich euer Vater, wo ist meine Ehre? Und jetzt gibt es welche, die gottesfürchtig sind und Gott sagt, ich ziehe sie noch näher zu mir und ich werde sie schonen, auch wenn sie nicht vollkommen sind. Und das erinnert uns doch direkt an unsere Stellung als neutestamentlich Gläubige, als Menschen, die mit Jesus, durch Jesus mit Gott verbunden sind, sind wir Kinder Gottes. Und er verfährt schonend mit uns. Eben, er straft uns nicht mittwochs, wenn wir morgens etwas falsch machen. Ja, sondern er vergibt gerne. Es ist schon ein Hinweis auf die Stellung von uns Jesus-Nachfolgern im Neuen Testament. Auch wenn es noch, ja, man kann es erkennen, wenn man das von heute her liest, vom Neuen Testament her liest. Und da, sagt Gott, da werdet ihr dann wieder den Unterschied wahrnehmen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Den nimmt man jetzt schon wahr, aber vor allem nimmt man ihn wahr, wenn es, und das ist noch nicht passiert, wenn Gott dann die große Unterscheidung macht, in der auch in vielen neutestamentlichen Stellen die Rede ist. Wenn letztlich das Gericht kommt, wenn Gott dann einen Schlussstrich unter die Menschheitsgeschichte zieht. Denn es kommt der Tag, brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen, er gebraucht wieder das Wort von vorhin, und alle, die gesetzlos handeln, wie Strohstoppeln sein, und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen, so dass von ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Und das ist ein sehr drastisches Bild. Es gibt andere Bilder vom Propheten, wo es heißt, dass alle Zweige wegbrennen, aber der Stumpf später wieder ausschlägt. Hier ist es endgültig. Wenn Zweig und Wurzel verbrennen, schlägt kein Zweig mehr aus. Ja, es gibt ja Beispiele, wo ein Waldbrand über ein Gebiet hinwegfegt, aber die Wurzeln sind noch tief genug im Boden verborgen und später gibt es wieder Bäume aus den Wurzelstöcken heraus. Aber wenn die Wurzel mit verbrennt, ja, dann ist das wie dort, wo direkt der Vulkanausbruch ist, da ist weder Wurzel noch Zweig. Da ist alles verbrannt. Da ist das komplette Gericht. Und das droht Gott hier an. Und jetzt wieder der Wechsel. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, und das ist jetzt schon eine ganz krasse Gegenüberstellung. Ja? Bei den einen ist Wurzel, Zweig und Wurzel, also der komplette Baum, verbrannt, weg. Und hier, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln. Und ich sehe da den Herrn Jesus. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der Heiland. Er bringt die Heilung. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die gemästeten Kälber. Das ist ein wunderschönes Bild aus der Landwirtschaft. Wer hat schon mal gemästete Kälber, gerade nach dem Winter, gesehen, wenn sie auf die Weide kommen? Die springen. Ja? Wir haben letztens, im Herbst haben wir gesehen, war schon fast Winter, bei uns direkt daneben Schafherde und die Kleinen springen mit allen Vieren in die Luft so. Ja? Ich wollte es fotografieren, aber ich war zu spät. Es war so herrlich. Und als die Kleinen das eine Zeit lang gemacht haben, war auch ein älterer Schafbock, der das auch zweimal gemacht hat. Aber dann hat er die Kleinen wieder springen lassen. Ja, auch der sprang dann kurz so. Ja. Das drückt so ein Bild von übermütiger Freude aus. Und wir haben Grund, uns zu freuen. Jetzt schon, aber vor allem dann, wenn wir in der direkten Begegnung mit Jesus sein werden. Da wird die Freude total sein, überfließend, komplett. Jetzt für uns ein etwas nicht so angenehmer Gedanke. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen wie Asche werden. Wenn wir das Bild von vorher sehen, ist das schon passiert. Wenn Zweig und Wurzel verbrannt sind, durch den feurigen Ofen, dann ist das schon Asche. Unter euren Fußsohlen sollen sie so werden an dem Tag, wo ich es vollführe. Gott macht das, nicht wir müssen das machen. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen. Und jetzt der Vers, der hier auf meiner Folie fehlt. Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Geboten und Ordnungen, die ich ihm auf dem Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Wenn man jetzt denkt, Gott schreibt das, lässt das von Maleachi hier aufschreiben, ungefähr 420 vor Christus. Mose lebte ungefähr 1500 vor Christus. Das heißt, das waren zwischen der Gesetzgebung und diesem Schreiben hier, waren das ungefähr 1100 Jahre. Eine lange Zeit, aber gesehen auf die Volksgeschichte auch nicht so gigantisch lang, wenn man denkt, was da alles dazwischen war. Und er erinnert hier wieder in den allerletzten Versen des Alten Testaments, denkt doch daran, was ich euch an Geboten gegeben habe. Achtet darauf. Und das schreibt er ja immer. Das schreibt er Mose, das schreibt er Josua, das schreibt er David, das schreibt er Salomo und vielen anderen Königen auch. Aber das sind gerade so, wo ich direkt explizit weiß, wo Gott sagt, achtet auf mein Gesetz. Lest das, vergesst das nicht. Und das sagt Gott hier am Ende des Alten Testamentes, sagt er das wieder seinem Volk. Ihr sollt wissen, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Das ist jetzt ein Ausblick nach vorne. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, der Prophet Elia hieß Johannes. Hier, Johannes der Täufer, wie er genannt wird. Der wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden, damit ich nicht kommen muss und das Land mit dem Bannfluch schlage. Und wenn wir jetzt denken, 420 Jahre vor Christus und als Jesus, schätzen wir mal grob, 25, 28 Jahre alt war, vielleicht 25, weiß nicht genau, wie lange Johannes der Täufer gewirkt hat, bevor Jesus aufgetreten ist. Die genauen Jahreszahlen wissen wir nicht, aber Johannes war etwas früher. Ja, das heißt, 440, das sind die letzten Worte, die Gott gesprochen habe, bis das Johannes kam. Johannes war der erste Prophet nach Maleachi. Und das ist der angekündigte Prophet Elia, ja, dem Geist und Kraft Elias handeln wird. Und man sieht dieses Fragen nach dem Elia, das sieht man sehr schön in Johannes 1, als der Johannes, der Täufer, dort lehrt und tauft. Da gibt es Johannes 1, Vers 19, also Johannes Evangelium von dem Jünger Johannes geschrieben. Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf ihn, auf Jesus hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. Ich bin nicht der Messias, machte er unmissverständlich klar. Was denn? Fragten sie weiter. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht, erwiderte er. Bist du der Prophet? Nein. Dann sag uns doch, wer du bist, entgegneten sie. Wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Johannes antwortete mit den Worten des Propheten Jesaja. Ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Mir scheint das so, dass Johannes selber nicht so klar wusste, dass er Elia ist. Denn sonst hätte er nicht Nein gesagt. Ja. Aber Jesus sagt in Matthäus 17, einmal in Matthäus 11, 13 folgend, aber wir lesen jetzt 17, da wird das nochmal aufgegriffen. Matthäus 17, Vers 10. Da ist nämlich auch die Frage, da fragten ihn die Jünger, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Die behaupten das natürlich, weil es in Maleachi steht. Das wussten die Gesetzeslehrer. Ja. Das stimmt schon, sagt Jesus. Elia kommt zuerst und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, sprach. Ja. In Kapitel 11 wird das auch deutlich gemacht. Jesus sagt dort noch, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes ist der Elia. Und hier macht er das nochmal deutlich. Und dann haben sie es verstanden nach der zweiten. Ja, sie haben ihn nicht erkannt. Und wenn man jetzt kurz zurückblickt auf den Original-Elia, auch der Original-Elia wollte das Volk zu Gott zurückbringen, mit mittelmäßigem Erfolg. Das Volk insgesamt war eher fern von Gott. Und genauso war es hier auch. Viele haben sich durch Johannes zu Gott zurückbewegen lassen und andere nicht. Und diese Spannung, mit dieser Spannung endet das Alte Testament und man merkt förmlich, das hier ist noch nicht fertig. Wenn das Ende der Geschichte Gottes mit der Menschheit wäre, dann würde es uns wahrscheinlich so ergehen, wie viele jüdische Rabbiner es das Problem ein bisschen gelöst haben. Wenn Sie Maleachi zum Schluss lesen, dann hören Sie nicht mit Vers 24 auf, weil das mit dem Bannfluch am Schluss, das halten Sie nicht aus, sondern Sie lesen Vers 23 nochmal. Ich sende euch den Propheten Elia. Und damit kann man dann besser aufhören. Ja? Finde ich spannend. Und wir dürfen wissen, Johannes, Elia ist schon gekommen und vor allem Jesus ist schon längst da. Das ist doch großartig. Wer Gott kennt, der will ihm dienen. Und das waren unsere Überschriften über die Predigten. Eine Frage der Liebe, eine Frage der Ehre, eine Frage der Treue und der Gerechtigkeit, eine Frage des Gebens, und eine Frage des Dienens. Und es ist komplett geistlich, biblisch, neutestamentlich aufgebaut. Es ist letztlich eine Frage der Liebe. Wer die Liebe Gottes erfasst hat und ihn wieder liebt, der gibt ihm die Ehre. Der will ihm treu und in Gerechtigkeit nachfolgen. Gerechtigkeit ist ja in der Bibel keine abstrakte Gerechtigkeit, sondern immer eine Bundesgerechtigkeit. Gott schließt einen Bund und man verhält sich in diesem treu zu diesem Bund. Deshalb sind die beiden Worte im Hebräischen viel näher verwandt als bei uns. Bei uns ist Treue und Gerechtigkeit sind ziemlich zwei Paar Schuhe. Aber im Hebräischen ist das ganz nah verknüpft. Und wer ihn liebt, der gibt gerne. Nicht nur in unser Kastel, auch. Danke, Robert. Ja. Und wer ihn liebt, der dient ihm. Das geht gar nicht anders. Liebe sucht Ausdrucksformen. Und der Maleachi malt sie uns vor Augen und sagt, das wären Ausdrucksformen, die einem Volk entsprechen, das seinen Gott lieb hat. Und das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele, von ganzem Verstand und ganzer Kraft, was Jesus uns ja sagt im Markus-Evangelium, das ist ja keine neue Idee, sondern das stammt ja aus den Mosebüchern. Dass das Volk seinen Gott liebt, war eine alte Idee. Und sie ist immer noch aktuell. Für uns. Jetzt, heute, diese Woche und weiter in unserem Leben. Und es ist letztlich eine Frage der Liebe. Und ich hoffe, dass diese Liebe in uns wächst zu unserem Gott. Und wünsche das. Denn dann wird das andere, dann singen wir ihm gerne Lieder und wir ehren ihn in unserem Leben. Und wir halten ihm die Treue so gut wir können. Aber er ist treu und hält uns. Und wir geben und dienen, ob hier, ob an unserem Arbeitsplatz oder vielleicht an einem ganz neuen Platz. Vielleicht beruft Gott jemand, um sein Evangelium in diese Welt zu bringen. Es gibt noch ein paar unerreichte Völker. Wer weiß? Ja? Eine Frage der Liebe. Wer Gott kennt, der will ihm in Liebe dienen. Da bin ich überzeugt und wünsche uns da ja, frohe Erlebnisse auf diesem Weg. Amen.